ARD Sounds.
Täuschend echt, die Tricks der Abzocker, ob am Telefon, online oder auch an der Haustür. Die Methoden der Betrüger, die werden immer raffinierter und schwerer zu durchschauen. Und deshalb fragen wir uns auch, welche Warnzeichen gibt es eigentlich? Wie erkennt man sie und wie schützt man sich davor? In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Expertinnen und Experten von der Polizei, dem Verbraucher und auch dem Opferschutz. Und diesen Podcast finden Sie übrigens jede Woche neu in der App ARD Sounds. Und ich darf Ihnen jetzt unsere Gäste vorstellen. Das sind Michaela Schwanberg. Sie ist Referentin Recht bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Dann ist Kripo-Live-Autor Rico Wolf bei uns.
Guten Abend.
Und David Preuß vom Dezernat Vermögensdelikte in Dresden. Schönen guten Abend, Herr Preuß.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Und das Schöne ist, Sie haben auch gleich noch ein paar wichtige Zahlen aus der aktuellen, ganz frischen sächsischen Kriminalstatistik für uns parat.
Ja, die Zuschauer haben es vielleicht schon gehört. Also 2,1.
Zuhörer.
Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich haben es vielleicht schon gehört, die Kriminalität insgesamt 2025 um 2,6% runtergegangen, allerdings im Bereich Betrug gestiegen und insbesondere die Vermögensschäden sind angewachsen auf fast 2 Millionen Euro Schaden im Land Sachsen.
Und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich habe zum Beispiel auch bei der Kriminalstatistik aus Sachsen-Anhalt gelesen, die wurde letzten Freitag veröffentlicht, dass ungefähr 57,4% der Fälle aufgeklärt werden. Und für den Laien ergibt sich daraus sofort die Frage, warum eigentlich nur gut die Hälfte, warum so wenig? Und Herr Wolf, da haben Sie vorhin gesagt, das ist ganz schön viel. Wieso?
Naja, kommt mir darum viel vor, weil viele Betrugsmaschen, die finden ja im Ausland statt, also werden im Ausland begangen. Die Geschädigten sind dann deutsche Staatsbürger, aber die Betrüger sitzen teilweise in Nigeria, in der Türkei, in Polen und es ist eben sehr schwer, an die ranzukommen. Man kommt bestenfalls an diejenigen ran, die dann hier für Geldübergaben und so in Deutschland sind, die bekommt man, aber die eigentlichen Drahtzieher, die eigentlichen Betrüger, an die kommt man schwer ran.
Also ungefähr 57% in diesem Jahr. Der Herr Preuß hat uns gerade gesagt, dass die Zahlen an sich rückläufig sind, aber die Schäden durch diese Tricks enorm gestiegen sind. Also da geht es zum Beispiel um Enkeltrick auch. Woran liegt das? Liegt das an dieser KI, die jetzt immer öfter eingesetzt wird? Oder wo sehen Sie die Gründe, Herr Preuß?
Das kommt wirklich ganz auf das Phänomen an. Also gerade bei den Schockanrufen, bei Enkeltrick, falscher Polizeibeamter, sind es natürlich schon meist Menschen, die telefonieren mit den Geschädigten, die sich dann auch das Vertrauen erschleichen, die Menschen dann auch unter Druck setzen einfach. Ne? Das ist eher nicht durch KI generiert, aber es gibt natürlich viele andere Phänomene, wo wir sagen, beispielsweise Cybertrading, was ein großes Thema wäre, dann vielleicht noch, da spielt KI schon eine relativ große Rolle.
Vielleicht erklären Sie mal kurz, was Cybertrading ist. Wir gehen danach nochmal konkret drauf ein.
Ja, das kann ich natürlich sehr gern machen. Das Trading selber ist ja grundsätzlich Anlegen von Aktien oder Rohstoffen, in die man rein investiert. Und beim Cybertrading, bei dem Phänomen, geht es darum, es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist, die Betrüger kommen durch Erstellen von Deepfakes, also falschen Videos, durch beispielsweise Berühmtheiten dazu, dass die dann späteren Geschädigten darauf aufmerksam werden und sagen, hier kann man leicht Geld verdienen. Die andere Option ist über Chats, einfach an die vermeintlichen dann Opfer heranzutreten und die dann davon zu überzeugen, in eine Gruppe zu gehen. Dann wird darüber berichtet, wie gut das Ganze ist. Und dann investieren die Personen einfach Geld.
Okay, das ist Cybertrading, da gehen wir später nochmal drauf ein. Lassen Sie uns erst nochmal von vorne anfangen. Also Enkeltricks, das ist ja mittlerweile ein Sammelbegriff für verschiedene Betrugsmaschen. Was fällt Ihnen da an Beispielen ein? Ich glaube, diese Sendung lebt heute Abend von Beispielen, dass wir aus Ihren Erfahrungen berichten, damit Menschen sagen können, okay, da habe ich schon mal davon gehört, dass sie sich vielleicht auch mental auch mal schon mal damit beschäftigt haben, wenn es wirklich passiert, dass sie wissen, wie man darauf reagieren kann. Denn man kann sich sicherlich auch bis zum gewissen Grad davor schützen. Deswegen diese Sendung heute Abend. Frau Schwanberg, was erleben Sie in Sachen Enkeltrick oder Telefonbetrug?
Ja, wir erleben tatsächlich in unserer Beratung eine ganze breite
von verschiedensten Maschen. Wir können uns vorstellen, dass gefakte Anwaltsschreiben mit Forderungen bei den Leuten eingehen, gefakte Inkassoschreiben. Es gibt Anrufe, bei denen sich die Anrufer berühmen, für die Stadtwerke anzurufen und aber dort tatsächlich ein neuer Energievertrag untergeschoben wird. Es gibt Datenphishing durch manipulierte Nachrichten, E-Mails, alle möglichen Dinge. Es gibt den Enkeltrick. Was uns jetzt ganz häufig auffällt, ist eben auf diesen sozialen Medien, TikTok oder Instagram, dass ganz, ganz viele junge Menschen reinfallen auf Coachings. Also da berühmt sich irgendjemand durch Videos eine Lebensoptimierung anbieten zu können. Also und dann werden Verträge da abgeschlossen, wo der Zugriff auf völlig wertlose Videos gewährt wird, was dann aber leicht 5.000, 6.000, 7.000 Euro bedeuten kann an Schulden, an Verbindlichkeit. Also es hört nicht auf, die Bandbreite ist wahnsinnig groß und es gibt natürlich Dinge, die eher so auf diese vulnerablen Bevölkerungsgruppen, also ältere Menschen, zugeschnitten sind, aber immer mehr stellen wir fest, dass auch junge Menschen reintappen und da spielen die sozialen Medien eine ganz, ganz große Rolle.
Das ist ja total interessant, weil man denkt immer nur, alte Leute fallen drauf rein und jetzt trifft es auch die Jungen. Herr Wolf, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie jetzt in der Redaktion sitzen und eine Sendung Kripo Live zusammenstellen, was kommt da bei Ihnen so gerade alles auf den Tisch, wenn Sie so Trends erkennen wollen?
Also wir haben jetzt mal ein bisschen gesammelt im letzten halben Jahr. Was sind so für Betrugsmaschen aktuell unterwegs? Worauf fallen die Leute rein? Womit wird Geld gemacht? Wie gesagt, vorwiegend eben aus dem Ausland. Und da habe ich so 10 Betrugsmaschen mal so subsumiert, so wie man das so machen könnte, weil jeder Betrug ist natürlich ein bisschen einzigartig, die Geschichte ist immer ein bisschen anders, aber ich habe so 10 verschiedene Formen ausgemacht und da habe ich jetzt einige Polizeistationen und einige Staatsanwaltschaften mal gefragt, was ist denn bei euch so sozusagen auf Platz 1, Platz 2, 3 und so weiter. Und eine Staatsanwaltschaft schrieb mir, dass sie eben zurzeit vor allen Dingen mit Cybertrading Fraud, dieser Cybertrading Betrug zu tun haben.
Was Herr Preuß gerade erklärt hat, ja.
Worüber wir gerade sprachen. Da werden also ganze Scheinwelten aufgebaut. Es geht dann immer um das Investieren in bestimmte Aktien, Aktienfonds und die Leute, die dann investiert haben, die bekommen auch scheinbar Gewinne. Da werden so Graphen, das wird grafisch aufbereitet, also wie bei einer Bank, also wie in Wirklichkeit, nur dass das alles Betrug ist. Und dann werden die über Monate teilweise bei der Stange gehalten und sollen immer weiter investieren. Dann sackt der Kurs ab, ja, meinetwegen irgendwie Krieg plötzlich im Iran und so, wissen alle aus den Nachrichten, jetzt wird's gefährlich. Und darauf gehen die ein und sagen, hier ist der Kurs gesunken, jetzt müssen sie erst recht investieren, weil jetzt sind ja die Preise unten und dann
buttern
die wieder nach.
Was grundsätzlich kein schlechter Rat ist, ja.
Natürlich, es bewegt sich ja immer an der Wirklichkeit. Ja. Und das ist also ganz, ganz weit oben. Schockanrufe sind ganz weit oben.
Was sind Beispiele dafür?
Das sind so die beiden Beispiele, die da immer wieder kommen, sind also einmal die Methode, dass man sagt, ein Verwandter, ein Tochter, Sohn hatte einen schweren Unfall, also ist der Unfallverursacher, hat jemanden bei diesem Unfall getötet, er droht jetzt ins Gefängnis zu kommen. Und mit einer Kaution können sie ihm davor bewahren, ins Gefängnis zu kommen. Dass das in Deutschland vollkommener Unsinn ist, dass man gar nicht über eine Kaution freikommen kann, so wie das vielleicht in Amerika der Fall ist.
Aber das hat man ja schon mal gehört.
Realisieren die Leute nicht. Na klar, ja, genau. Man kennt es aus Filmen, aus dem Fernsehen und so. Und das glauben die Leute und überweisen dann eben auch 5-stellige Summen. Und die zweite Geschichte bei den Schockanrufen ist oft wieder Anverwandter, Kind, meistens Tochter, Enkel, irgendeine ganz schlechte, ganz schwere Krankheit und es gibt ein Medikament, was helfen kann. Das ist aber nicht zugelassen. Die Krankenkassen bezahlen es nicht. Und wenn er das nicht jetzt in der nächsten Stunde irgendwie bekommt, dann wird es mit ihm zu Ende gehen. Mhm. Und auch da zahlen die Leute. Das sind so die 2 Schockanrufe. Der eigentliche klassische Enkeltrick, über den wir auch sprachen, der ist fast so ein bisschen abgelöst. Das war so vor 10 Jahren, war das eine Masche, die funktioniert hat, wo gerade Ältere, hat man im Telefonbuch geschaut, ne, die Namen Karl-Heinz, Elfriede, irgendwie was auf ältere Menschen schließen ließ, die wurden angerufen, dann wurde ein bisschen gesagt, hallo, ja, wer ist denn da, weißt du nicht, wer ich bin? Na, erkennst du mich nicht? Bist du das, Simon? Ja, ich bin der Simon. Oma, hast du mich wieder nicht erkannt? Und schon hatte man den Namen und dann ging es weiter. Und dann brauchte Simon natürlich irgendwann ein bisschen Geld. Ja, mal nur übers Wochenende und so. Und wie können wir das dann machen? Und natürlich hat die Oma überwiesen. Hat sich ein bisschen abgelöst. Ist jetzt eher der falsche Polizist oder die falschen Bankangestellten und so. Aber das wird Herr Preuß besser wissen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es übergegangen ist, der Enkeltrick dann in den Messenger-Betrug, dass man es eher mal versucht mit einer Nachricht und sagt, ich habe eine neue Nummer, liebe Oma, liebe Mama. Und dann versucht man gegebenenfalls dann an Geld ranzukommen, ne, in der weiteren Folge. Dass man es nicht mehr direkt telefonisch macht. Auch wenn man jetzt die Möglichkeiten vielleicht dazu hätte, die Stimme zu verstellen. Aber so ist es natürlich einfacher, anonymer über eine Nachricht einfach dann an diejenigen ranzutreten. Ja, das ist ein bisschen verlagert jetzt mittlerweile. Das stimmt.
Fällt Ihnen jetzt noch was ein, was Herr Wolf dann nicht genannt hat?
Nein, das sind die zwei Klassiker. Tatsächlich muss man leider so sagen, beim Schockanruf gewesen. Das ist einmal der Unfall und das ist zum anderen dann die Krankheit, die dann vorgetäuscht wird durch ein Familienmitglied. Das andere ist natürlich noch falscher Polizeibeamter. Da versuchen dann die Täter Vertrauen zu erlangen, weil die Polizei ist nun mal Freund und Helfer und hat ein sehr großes Vertrauen der Bevölkerung und versuchen damit zu sagen, ja, wir haben festgestellt über Ermittlungen, dass unter anderem ihr Haus dort auch eine Gefahr darstellt, weil da Betrüger kommen können, beziehungsweise auch Diebe, die dann bei ihnen einbrechen möchten, und tun sie doch ihre Wertsachen bitte zusammenlegen, legen sie sie draußen hin oder es kommt ein Kollege vorbei und holt das ab, das Geld, um es erstmal zu verwahren. Das ist dann so eine typische Masche, die dann beim falschen Polizeibeamten angewandt wird. Und so sind das dann eigentlich auch die Anrufe.
Herr Wolf.
Wir hatten mal einen ganz erstaunlichen Fall bei Kripo, bei Kripo Live.
Ist das eine lange Geschichte oder eine kurze?
Ist eine kurze. Kurze Geschichte. Ich fasse sie ganz kurz.
Ja, genau.
Es war genau die Situation. Falscher Polizist, es wird die Geschichte erzählen. Sie müssen, weil die Vermögenswerte in Gefahr sind, müssen Sie Ihre Vermögenswerte, also Goldbarren, Schmuck, Bargeld, was Sie zu Hause haben, zusammenlegen. Und es kommt gleich jemand und holt das ab. Mhm. Das war nachts um zwei, um vier. Es war stockfinster. Und da kam dann ein Mensch mit schwarzem Kapuzenpullover, der kaum Deutsch sprach, an den Gartenzaun, und derjenige übergab 10.000 Euro an diese Person, die er gar nicht kannte, okay, die auch nicht vertrauenswürdig aussah. So was passiert.
Frau Schwanberg von der Verbraucherzentrale. Ganz oben auf der Liste steht bei Ihnen gerade diese Post vom Fake-Anwalt. Was ist das genau? Was landet da gerade in den Briefkästen auch in Sachsen?
Also in den Briefkästen der Verbraucherinnen und Verbraucher landen Schreiben, die kommen von Anwälten, von Anwaltskanzleien, teilweise mit Sitz in Deutschland, teilweise mit Sitz in der Schweiz. Und das kann ganz verschieden zugehen. Also entweder wird eine Forderung geltend gemacht, eine deutlich hohe Forderung. Also wir sprechen durchaus von 3.000 Euro oder für 5.000 Euro. Es wird dann extremer Druck aufgebaut, dass man sagt, okay, leisten Sie die Zahlung unverzüglich, sonst müssen wir gerichtliche Wege beschreiten. Und es ist entweder eine Kontonummer angegeben, die allerdings meistens nicht in Deutschland ist.
Mhm. Woran erkenne ich denn das, dass es nicht in Deutschland ist?
Dann muss man wirklich die IBAN sich genau angucken, ob da die Kennung für Deutschland ist.
Mhm. Also oder, DE? Ne?
Genau. Mhm. Oder es ist tatsächlich so, das ist jetzt relativ neu, dass dort keine Kontonummern aufgeführt sind, sondern Telefonnummern angegeben sind und die Leute dazu veranlasst werden, dort selbst anzurufen, um die Sache zu klären.
Aber wenn da eine Forderung aufgemacht wird, steht denn da auch ein Grund da, warum gefordert wird oder wofür gefordert
also
wird?
Also ganz häufig nicht. Dort steht drin, wir machen die Forderung für unsere Mandantin geltend. Es steht kein Rechtsgrund drin, es wird keine Mandantin benannt, es wird kein Vertragsverhältnis benannt, also kein Grund.
Da kann ich doch eigentlich beruhigt sein, sagen, okay, fake.
Rein objektiv würde man sagen, okay, ich gehe in mich, überprüfe das, habe ich irgendwo Schulden, kann da irgendwas sein? Es wirkt aber bei den Leuten nicht so, weil die Leute tatsächlich immer noch dieses Denken haben, es ist eine Anwaltskanzlei, die es tatsächlich nicht gibt.
Mhm. Oder man kann ja auch mal googeln,
ja,
zum Beispiel.
Gut, das ist diese Sache, das kann man prinzipiell relativ leicht rausfinden, aber es ist häufig so, dass die Leute sich eben unter Druck gesetzt fühlen und dann doch versuchen, die Sache aus der Welt zu schaffen. Sei es aus Scham, weil die Kinder, das ist häufig bei älteren Leuten so, dass die das eben nicht preisgeben wollen. Wir haben auch etwas anderes gehabt, das war eine Kanzlei mit Sitz in der Schweiz. Die haben behauptet, die hätten in Rechtsstreit geführt im Ausland und die Leute hätten da einen Schadenersatzanspruch erworben. Also auch wieder eine Geschichte voll ins Blaue rein, eine völlige Nebelkerze. Aber den Menschen wurde versprochen, gegen eine Zahlung von, es war im Bereich von 2.000, 2.500 Euro, wird dann diese Schadenersatzsumme von über 90.000 Euro ausgekehrt. Und dann leisten die Leute tatsächlich die Zahlung, weil die eben damit rechnen, da einen riesengroßen Gewinn zu machen.
Wie oft kommt sowas vor?
Also das stellen wir tatsächlich immer wellenweise fest. Wir stellen fest, dass das ganz Deutschland betrifft. Ja. Es ist häufig so, dass in den bevölkerungsreicheren Bundesländern, wie beispielsweise NRW, sowas aufploppt und dann in einer Wellenbewegung über Deutschland sich bewegt. Aber wir können durchaus feststellen, das kommt natürlich auf die Masche an und wir müssen ja mal sagen, bei uns kommt ja tatsächlich nicht jeder Verbraucher, jede Verbraucherin an, aber es können durchaus sein, dass wir innerhalb von einem Monat 20 Meldungen haben, 50 Meldungen von einer bestimmten Masche. Das können wir nicht so sagen. Wir versuchen da immer unser Radar, sage ich jetzt mal so, auszufahren. Und wenn dann bei uns die erste Meldung eingeht.
Hochzurechnen wahrscheinlich.
Hochzurechnen oder ja. Zu reagieren, das halt einzuschätzen. Also wenn beispielsweise über unser Postfach eine Meldung kommt, dass uns Verbraucher darauf hinweisen, hallo, das ist bei mir eingegangen, ich bin nicht drauf reingefallen, ich möchte aber, dass ihr es wisst, schaut euch das mal an. Dann geht bei uns der Rundruf in die Beratungseinheiten, dass wir sagen, okay, sind bei euch Leute angekommen? Wir haben auch das Glück, dass in einigen Beratungseinheiten sachsenweit dann tatsächlich Verbraucherinnen und Verbraucher vorbeigehen und sagen, hey, guck mal, das habe ich bei mir heute aus dem Briefkasten gefischt. Ich bin nicht drauf reingefallen, aber Obacht, und dann gehen wir raus mit Pressemitteilungen. Ne? Dann versuchen wir natürlich, die Leute zu erreichen, gehen an unsere Beraterinnen und Berater ran und sagen, okay, passt auf, wenn ihr das habt. Wir versuchen ja auch rechtlich zu reagieren, also beispielsweise abzumahnen. Ne? Mhm. Aber es ist dann halt oftmals für uns schwierig, weil wenn wir dann recherchieren, ist es dann häufig so, dass die sogenannten Anbieter dann per se schon im Ausland sitzen oder überhaupt nicht zu ermitteln sind. Mhm. Also wie gesagt, wir hatten jetzt kürzlich eine Anwaltskanzlei angeblich mit Sitz in der Schweiz und eine angeblich mit Sitz in Mannheim. Und die existierten nicht, es existierten nicht mal die Straßen, nicht mal die Adressen.
Deswegen lassen Sie uns noch mal ganz unemotional ein paar Hinweise geben. Was macht man, wenn man plötzlich so ein Schreiben von einer fiktiven Anwaltskanzlei bekommt? Ich glaube, mal zu gucken, ob es diese Kanzlei überhaupt gibt, ist schon mal ein guter Hinweis. Ja?
Auf jeden Fall muss man den Leuten oder das muss man denen wirklich gebetsmühlenartig wiederholen. Hm. Seien Sie kritisch, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, überlegen Sie. Tatsächlich, ich meine, man kann einen Schreck bekommen, wenn da eine Forderung aufgemacht wird oder irgendwas, aber man sollte kritisch sein und wirklich überlegen, habe ich denn überhaupt eine Geschäftsbeziehung? Mit wem soll denn hier eine Geschäftsbeziehung bestanden haben? Was kann denn da dahinter stecken? Das sollte man hinterfragen und dann eben wirklich, wie Sie schon sagen, googeln. Gibt es diese Kanzlei? Gibt es diesen Anwalt? Gibt es diese Straße? Wie sieht dieser Briefbogen aus? Das bringt man auch als Laie relativ schnell dann zustande, dass man im Internet guckt, wie sollte denn ein Anwaltsbriefbogen aussehen? Ja, da gibt es ja gewisse Dinge. Und diese Kritik.
Ja, wie sollte der denn aussehen?
Naja, gut, also ein Anwaltsbriefbogen, es muss eine Steuernummer draufstehen. Es sollten die Kollegen, die dort in dieser Kanzlei arbeiten, die müssen benannt sein. Hm. Das sind alles so Dinge. Oder ich sage jetzt mal so, offizielle Post ist ja dann häufig noch so, dass dann in Stempel oder so. Man muss da wirklich sehr, sehr kritisch sein, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und nicht übereilt sein. Und wenn man sich nicht sicher ist, Kinder fragen, Verbraucherzentrale fragen, bei der Polizei anrufen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die müssen die Menschen aber ergreifen.
Also ruhig bleiben erstmal. Man könnte auch sagen, cool bleiben. Ja. Sich nicht gleich ärgern lassen von irgendjemandem, den Sie nicht kennen. Herr Preuß, was raten Sie da immer von der Polizei? Gibt es noch was Frau Schwanberg vielleicht vergessen hat?
Nee, also wirklich sehr kritisch sein. Also kritisch grundsätzlich, egal ob das jetzt ein Schreiben ist, ein Anruf oder irgendeine Benachrichtigung, kritisch drüber schauen, kann das überhaupt sein? Kennt derjenige mich? Kenne ich überhaupt denjenigen, mit dem ich da spreche? Mhm. Und ein Tipp in eigener Sache oder ein Wunsch eher gesagt von mir, gehen Sie, wenn Sie sich unsicher sind, gegebenenfalls zum nächstgelegenen Polizeirevier. schildern Sie es, dann können wir das auch nochmal prüfen und dann können wir auch schauen, ob das vielleicht eine Masche ist, die sogar schon im Bundesgebiet oder bei uns jetzt bekannt ist. Und dann kann das ein oder andere vielleicht verhindert werden, bevor es zum Vermögensschaden kommt. Und das ist auch mein großer Wunsch und mein Appell, lieber nochmal nachfragen, bevor einfach so ad hoc überwiesen, weil dann ist es teilweise schwer, das Geld wieder zurückzuholen.
Wir haben ja vorhin gesagt, kann man auch nicht oft genug sagen, die Aufklärungsquote liegt bei 57%. Das ist nur knapp über die Hälfte. Wollen wir das, wenn wir zu diesem Thema schon alles gesagt haben, Anwaltspost, dann würde ich gerne zum nächsten Beispiel übergehen. Und zwar geht es jetzt wirklich um diesen Telefonbetrug. Schockanruf, falsche Polizei, Enkeltrick und so weiter. Herr Wolf, wollen Sie vielleicht mal aus Ihrer Recherche für die Sendung Kripo Live beim MDR mal gucken, was Sie herausgefunden haben? Was gibt es da an neuen Trends in dieser Hinsicht? Und was haben Sie für Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer herausgefunden?
Also wir hatten das wirklich relativ häufig, um diese Masche bekannt zu machen, um davor zu warnen. Und da haben wir teilweise mit Schauspielern das Ganze mal nachgespielt. Wir hatten auch Original-Telefonprotokolle, weil es durchaus so ist, dass die Polizei nicht vollkommen machtlos ist. Und die wissen ja auch, wo die sitzen jeweils, die Täter. Manchmal konnten Telefone abgehört werden. Da gab es dann Erkenntnisse, wie die arbeiten, dass die arbeitsteilig arbeiten. Und da hatten wir dann Originalprotokolle auch und haben das nachgespielt mit Schauspielern. Das ist schon alles sehr überzeugend, muss man sagen. Da sind Leute am Werk, die verstehen was davon, die wissen, wie man andere überzeugt. Es geht ja immer nur darum, jemanden dazu zu bewegen, Geld zu überweisen oder Geld an der Haustür zu übergeben. Und das sind so die Fälle, die wir jetzt in den letzten Jahren immer hatten, waren die mit den falschen Polizisten. Da werden eben abwechselnd Polizisten, Staatsanwälte hin und her geschalten. Da werden Menschen in der
Am Telefon.
So. Stundenlang teilweise. Die kommen gar nicht zur Besinnung. Sobald die einmal so den Faden aufgenommen haben, dann sind die in diesem Spiel drin und werden ganz verrückt gemacht. Sind vorwiegend ältere Leute, die dann auch dabei bleiben und gar nicht die Chance haben, mal jemand anderen zu fragen, geht das hier alles mit rechten Dingen zu? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, aber zu diesen Überlegungen kommen die gar nicht.
So überfallen worden. Ne?
Definitiv. Überfallen, sind da drin in der Geschichte, werden unter Druck gesetzt und müssen hier. Und jetzt kommt noch Herr Müller, der Staatsanwalt ist gerade hier eingetroffen und der will Sie jetzt auch noch sprechen. Ich übergebe mal und dann kommt irgendwie
psychologisch
Herr Müller.
Trickreich geht man davor.
Ja.
Aber vielleicht, wenn ich das höre, dann sagt doch der gesunde Menschenverstand, sowas macht die Polizei doch eigentlich gar nicht. Und ein Staatsanwalt würde sich niemals am Telefon zu irgendeinem Fall äußern. Wissen das die Leute tatsächlich nicht oder setzt da in der Psyche eines Menschen irgendwas aus?
Anscheinend setzt da was aus. Also ja, nicht bei allen. Sie versuchen es ja. Das sind ja wahre Callcenter, so arbeiten die. Die sind nicht in Deutschland, sondern in Polen, Türkei. Da hat man jedenfalls solche Callcenter schon gefunden. Und die telefonieren Listen ab. Und beim 20., beim 30., vielleicht auch beim 50. Schaffen sie es dann, denen so ein Gespräch zu verwickeln. Und wenn der dann 100.000, 200.000 überweist, hat sich das Ganze schon gelohnt. Und dadurch, dass es sich lohnt, dadurch geht das halt immer weiter. Was wir hier heute machen, ist insofern ganz wichtig, weil alle, die das heute hier hören im MDR, die werden darauf nicht reinfallen.
Das hoffen wir sehr. Vielleicht können Sie uns noch ein paar mehr Beispiele nennen, Herr Preuß, was da am Telefon noch passiert. Also hier werden ganze, sag ich mal, Fälle mit Staatsanwalt und mit einer angeblichen Polizei inszeniert, dass man gar nicht mehr zu Wort kommt. Was haben Sie noch in Ihrer Praxis?
Ja, es ist natürlich immer so, dass vermittelt wird, dass es in irgendeiner ausweglosen Situation ist, irgendein extremer Missstand, irgendein so großes Problem, was Sie alleine auch nicht lösen können. Wodurch sie dann die Polizei, den Staatsanwalt oder Ähnliches brauchen, weil ein Familienmitglied, wie wir es schon beschrieben hatten, dann in irgendeiner Notsituation ist und nur noch mittels Geld da irgendwas zu regeln wäre. Oder auf der anderen Seite, dass irgendwelche, was ich schon gesagt hatte, Täter bald kommen würden, um dann ihnen das Geld wegzunehmen und deswegen das in Verwahrung genommen wird. Wichtig ist mir jetzt auch dabei, geben Sie bitte keine persönlichen Daten raus an diejenigen. Das ist nämlich auch eine weitere Folge, wenn die dann über diese Maschen vielleicht nicht direkt an finanzielle Mittel kommen, aber dadurch vielleicht Zugang zu den Geldkarten erlangen, weil dann irgendwelche Codes rausgegeben werden, PIN-Nummern oder ähnliches und die dann Zugang darüber erlangen. Ein anderes Beispiel ist, geben sie auch keinen Fernzugriff über irgendwelche elektronischen Geräte, dass sie plötzlich auf ihren Laptop zugreifen können oder ihr Handy. Dass
also sie da remote.
Zum Beispiel irgendwelche Schadsoftware, die dann installiert werden soll, damit irgendwas geschützt wird bei ihnen auf dem Gerät. Solche Sachen. Da wirklich hellhörig werden und sagen, nee, da gehe ich lieber zu meiner Polizei ins Revier und kläre das dann dort mit denen direkt vor Ort und tue hier nicht am Telefon irgendwas abwickeln. Und lass mich da, und das ist denen ihre Masche, dann natürlich unter Druck setzen. Dass ich da wirklich sage, nee, ich gehe jetzt direkt zur Polizei, ich kläre das mit den Kollegen vor Ort, vielen Dank für den Hinweis, und dann löst sich gegebenenfalls der ein oder andere Betrug auf. Und dann werden die natürlich weiter versuchen anzurufen und auch wiederholt anzurufen, um irgendwie Druck aufzubauen. Und da muss man dann standhaft sein, den Betrug erkennen und sagen, nee, da lasse ich mich nicht drauf ein.
Wie kann ich denn mit denen, wie kann ich die denn austricksen? Gibt es da vielleicht auch mal so ein paar Empfehlungen, wenn so ein Typ anruft, dass man dann irgendeinen schönen Satz parat hat, wo die gleich merken, hier brauchst du gar nicht weitermachen oder so?
Na, die Anpacker sind natürlich auch für uns, wenn wir es schaffen können, zumindest den Abholer da ein Ding festzumachen, wenn wir sagen, wir kriegen es natürlich vielleicht hin, über diese Masche dann den Abholer, den vermeintlichen, der dann...
Also der das Geld abholt.
Der das Geld abholt, der auch gegebenenfalls Schmuck oder ähnliches, was ausgemacht wurde, abholen will und wir dann die Möglichkeit haben, den vor Ort zu stellen und dann auch festzunehmen. Das wäre natürlich, aber ich will jetzt ja keinen animieren im Sinne von, natürlich ist es eine Absprache mit der Polizei, das muss dann auch gut vorbereitet sein, weil wenn man das inszeniert, diese Abholung, dann sollte das auch so sein, dass wir dann auch parat vor Ort stehen. Nicht, dass man dann in eine unangenehme Situation kommt.
Das wäre ja gleich mal filmreif. Das wäre wahrscheinlich zu viel, auch was man von sich selbst erwarten könnte. Aber ganz einfach rhetorisch, was kann man am Telefon machen, damit man die vielleicht verunsichert oder denen zu verstehen gibt, bei mir brauchen sie nicht damit anfangen. Entweder ich sage es direkt so, wie ich es jetzt gesagt habe, oder?
Es ist schwer. Also es ist schwer. Die Polizei empfiehlt immer einfach auflegen.
Ah, okay.
Großartig andere Chancen hat man nicht. Sobald die ein Fitzelchen irgendwie haben, woran sie dann ziehen können, wird es schwer. Darum also zwei Botschaften vielleicht. Erstens. Wenn Druck erzeugt wird, egal in welche Richtung, ob das schriftlich mit so einem Anwaltsschreiben oder am Telefon, sobald zeitlicher Druck, ist immer ein Betrug. Polizei würde niemals oder eine Bank würde niemals sagen, sie müssen jetzt sofort und hier und so. Daran kann man ganz guten Betrug erkennen, an diesem Druck, der da erzeugt wird. Da müssen alle Alarmglocken immer läuten, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt. Ne? Warum denn überhaupt? Das ist Quatsch, das ist ein Betrug. Und der zweite Hinweis ist wirklich einfach auflegen. Einfach möglichst gar nichts sagen, nicht weiter das Gespräch vertiefen, auflegen.
Vielleicht sagen wir an dieser Stelle auch nochmal, dass, weil es ja um diese Schockanrufe geht, wo oft gesagt wird, Enkelkind in Not, es braucht jetzt ein besonderes Medikament oder es braucht jetzt eine Kaution. In Deutschland gibt es keine Kaution, in dem Sinne, wie wir es aus irgendwelchen Krimis kennen.
Ja.
Ne? Das zum einen. Und Arzneimittel kann man nicht am Telefon ordern oder überhaupt bezahlen. Also das ist alles Irreführung.
Ja,
um es mal diplomatisch wertvoll auszudrücken.
Das sind völlig verrückte Geschichten. Das sind auch so die anderen Geschichten mit diesen Banken und da wird meistens die Geschichte erzählt, also bei den falschen Polizisten, dass es eine Verschwörung innerhalb der Bank gibt und dass das Geld, alles was sie da haben, in Gefahr ist und dass jetzt eine kleine Gruppe an Polizisten und Staatsanwälten für sie kämpft und ihr Geld sichern möchte und darum müssen sie alles dort abheben, was sie da bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder so haben und dann würde ein vertrauenswerter Mensch, ich habe hier mal ein Foto von so einer Abholerin würde dann kommen und würde dann das ganze Geld abholen. Ne? So sehen dann die Menschen aus. Das sind die Menschen,
die Herr Preuß
findet. Ja. Sie können ja mal beschreiben, was sehen Sie
also
da?
Also ich sehe abgetragene Jeans und ein schlechtes T-Shirt. Also Outfit eher ein bisschen schäbig, würde ich sagen. Ja.
Das sind so die Leute, die dann kommen zur Wohnungstür und denen dann die vorwiegend älteren Menschen einen Briefumschlag mit 50.000 Euro in die Hand drücken.
Ja. So nicht zu erkennen, als der Betrüger ist nicht durch irgendwelche äußeren Merkmale jetzt zu unterscheiden jetzt in der Gesellschaft. Das war jetzt eigentlich das, worauf der Herr Wolf hinaus wollte. Wir können den Betrüger von außen, wenn er jetzt draußen rumläuft, nicht erkennen. Ja, sondern wir müssen da natürlich durch andere Ermittlungsmethoden versuchen, dann den Tätern habhaft zu werden.
Mhm. Welche Rolle spielt denn aber nun KI mittlerweile in diesem Zusammenhang? Weil es gibt schon Geschichten, wo man hört, ja, da ist dann plötzlich die Stimme des Enkels zu hören oder so, wo man dann wirklich emotional wird und sagt, Mensch, hier ist bestimmt was dran, der hat sich gerade persönlich mit bei mir gemeldet. Was ist da dran, Herr Preuß?
Ja, das ist tatsächlich aktuell eher selten. Natürlich kann man mit KI zumindest Stimmen generieren, die einem gewissen Alter entsprechen. Hm. Aber dass man jetzt genau die Stimme treffen würde des Enkels, dafür bräuchte man ja eine zumindest grobe Tonaufnahme. Und so weit sind wir tatsächlich aktuell nicht, dass es jetzt abgefischt wird und dann wiederum bei anderen, dann bei Angehörigen dann verwendet wird. So nicht. Aber was natürlich ein anderer Punkt ist im Internet, was genutzt wird, sind natürlich KI-Fake-Videos. Das ist definitiv ein Punkt, wodurch Betrügermaschen dann in der weiteren Folge aufmerksam machen und überhaupt den Kontakt generieren.
Zu welchem Thema?
Das ist meistens dann, nennt sich dann ein Deepfake, also ne, ein hergestelltes Video, wo irgendein, was ich schon erzählt habe, ein Prominenter oder irgendjemand Vertrauenswürdiges dann dargestellt wird, wie er sagt, ja, bei dieser Trading-Plattform beispielsweise sollte man anlegen, da habe ich auch investiert. Und das suggeriert natürlich, na, wenn so jemand Prominentes, gut verdientes dort investiert, na, dann sollte ich das doch auch machen. Mhm. Und dadurch kommt man dann in Kontakt mit den Betrügern und die locken einen dann auf verschiedenste Plattformen oder über Links, wo dann Geldbeträge überwiesen werden, was schon der Herr Wolf sehr gut beschrieben hat, dass dann eine virtuelle Schatten-Fantasiewelt erschaffen wird, wo dann wirklich dasteht, die Aktie ist durch die Decke gegangen, sie haben 500 Euro investiert, kriegen vielleicht teilweise noch was ausgezahlt, damit sie weitermachen, und dann geht es ganz schnell in 5-6-stellige Beträge, die dann wirklich Vermögensschäden sind und wo die Leute dann einfach nur von heute auf morgen den Kontakt abbrechen und nicht mehr erreichbar sind.
Also an dieser Stelle, um das zu verhindern, muss man sich selbst und anderen wahrscheinlich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man Geldgeschäfte grundsätzlich nicht am Telefon macht, wenn man den Berater nicht zufällig durch 20 Jahre bei der Sparkasse schon kennt und der sagt, wir müssen was tun. Sowas ist ja durchaus geläufig, aber man sollte wirklich zur Bank seines Vertrauens gehen und wenn man keine Ahnung hat von Geldgeschäften, dort anfangen zu üben und nicht mit irgendjemandem, der da am Telefon anruft und einem mehr als 5% verspricht. Frau Schwanberg, was kommt denn diesbezüglich bei Ihnen an bei der Verbraucherzentrale, also, was Schockanrufe anbelangt momentan?
Also was die Schockanrufe anbelangt, das kommt bei uns in aller Regel nicht so an, beziehungsweise verweisen wir dann an die Polizei, weil bei uns ist ja tatsächlich dieser rechtliche Hintergrund, dass wir eben versuchen, rechtlich Dinge zu klären. Ich möchte aber jetzt nochmal darauf kurz eingehen, renommierte Bänke oder Banken, Sparkassen, die regeln nichts am Telefon. Genau. Die machen vielleicht am Telefon einen Termin, aber die machen Geldgeschäfte oder irgendwelche Verfügungen oder irgendwelche Verträge nur im persönlichen Geschäftsverkehr in der Bank drin. Beziehungsweise wenn das Online-Banken sind, die gehen dann eben vor mit Authentifizierungsverfahren, sodass man da sicher sein kann. Mhm. In der Regel oder insgesamt ist es in Deutschland so, am Telefon wird sich niemand melden, keine Behörde, seien's Ämter, Polizeistation oder so. Das müssen die Leute verinnerlichen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich das jeder immer wieder ins Gedächtnis ruft und sei die Story, die dahinter geparkt ist, noch so groß.
Ich meine, ETFs kauft man nicht am Telefon.
Das macht man nicht.
Das muss man einfach mal mitnehmen.
Ob man das unberaten tun sollte, kann man ohnehin bezweifeln.
Okay. Täuschend echt, die Tricks der Abzocker, darum geht's heute Abend hier bei MDR Sachsen und wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn auf der Liste der ganzen Tricks, die momentan im Umlauf sind, sind wir gerade bei Nummer 3 angelangt. Und zwar geht's um Rechnungsbetrug und manipulierte Überweisungen, die dann wahrscheinlich auch per E-Mail kommen, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, es gibt solche Fälle, dass beispielsweise Telekommunikationsrechnungen, die kommen gern per E-Mail. Und es wird ein E-Mail-Konto gehackt und in der Rechnung, die prinzipiell echt ist, die ich eben auch für einen gewissen Zeitraum erwarte, ist eine Kontonummer, die dann aber nicht echt ist. Und ich überweise falsch, ich zahle also an Betrüger und nicht für meinen Telefonvertrag Und da habe ich tatsächlich relativ geringe Chancen, das zu überblicken. Denn selbst wenn ich schaue, stimmt der Zeitraum, muss ich für den Zeitraum bezahlen. Ich schaue vielleicht noch auf die Mobilfunknummer oder die Kundennummer. Also das ist was, was tatsächlich auftaucht. Wir bei der Verbraucherzentrale wissen tatsächlich noch nicht so richtig, wie die das machen, wie das immer zustande kommt. Aber es gibt solche Fälle.
Da ist es doch gut, wenn man das vom Konto einziehen lässt, ne? In dem Moment.
Das ist in dem Sinne richtig, ja. Weil was die Leute vielleicht wissen müssen, wenn die feststellen, dass sich da die Kontonummer geändert hat, dass man dann weiß, dass ein Telekommunikationsunternehmen eine Änderung einer Bankverbindung oder so eigentlich immer relativ groß ankündigt. Ne? Aha, okay. Die machen das nicht nur einfach so lapidar in einer laufenden Rechnung. Aber trotz alledem sehen diese Rechnungen, die wir da gesehen haben, wirklich echt aus.
Und das trifft dann letztendlich wahrscheinlich auch jeden von uns. Also da, wer setzt sich schon hin und kontrolliert Kontonummern?
Man kann, also wie gesagt, ich denke, das kann jeden von uns treffen und wenn man dann wirklich manuell überweist und nicht einfach nur in seine Umsatzliste reingeht und sagt, erneut überweisen, wie man das ja gern manchmal macht, dann kann man da schon reintappen und dann ist das Geld weg.
Ich muss Sie jetzt mal für eine ganz akute Frage unterbrechen. Sind Sie eigentlich schon mal reingelegt worden, obwohl Sie den ganzen Tag mit solchen Sachen zu tun haben?
Nein, tatsächlich nicht. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Okay. Meine Herren, Sie vielleicht? Herr Wolf?
Ich war mal kurz davor, muss ich gestehen.
Ja.
Ich hatte auf Insta bekam ich vom ARD-Börsenexperten Dirk Müller so ein kleines Video reingespült, dass er ARD-Börsenexperte ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her.
Ja.
Aber der war mir noch ein Begriff. Mhm. Der hatte auch selber mal, es gab mal einen Dirk Müller ETF. Also der kennt sich aus und bekam ich so ein Filmchen da reingespült bei Insta, dass er eine Gruppe gründet mit Leuten, die er guiden will, zu investieren. Und,
die er was will?
Die er anleiten will, okay. um dann zu investieren in die richtigen Aktien und so. Und das habe ich, da bin ich in diese Gruppe eingetreten. Und dann kamen jede Menge Nachrichten von irgendeiner freundlichen Frau. Und es war schon erst ein bisschen merkwürdig, weil die kam auch am Sonntag und so. Und dann ging es los mit dem Druck. Dann sollte ich irgendwie den nächsten Schritt machen und so. Und da dachte ich dann, nee, das...
Aber es hat auch ein bisschen gedauert, ne?
Ein bisschen, zwei, drei Tage dachte ich, ich bin jetzt Mitglied einer Dirk Müller Investitionsgruppe.
Okay.
Ja.
Es ehrt Sie ja, also weil Sie sind ja auch noch ein Mensch und für uns ist es ja gemacht, diese Masche.
Die sind gut und gerade die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, Frau Schwanenberg, da hatten wir auch in Kripo Live hatten wir zwei Fälle von Handwerkern, von kleineren mittelständischen Unternehmen, die dann eine Rechnung bekommen haben, die beziehungsweise die Rechnung hatten Sie gestellt an jemanden und das Geld landete aber woanders, ja, weil auf ihrer Rechnung plötzlich eine andere Kontonummer stand.
Ja.
Und das sah alles echt aus. Und nur derjenige, der dann das Geld überwiesen hat, hat halt nicht überlegt und hat nicht die Kontonummer nochmal überprüft. Und dass die dann, ich glaube, in Litauen oder sowas, die Kontonummer war, das kam ihm nicht merkwürdig vor, okay. Sondern er hat es einfach überwiesen. Es geht dann um 5, um 10, um 20.000 Euro. Und dafür müssen die eben sich mal reingehackt haben in dieses Konto, müssen ein bisschen mitgelesen haben, müssen die Verbindung irgendwie kennen und dann die Rechnung manipulieren. Ist auch was, könnte ich auch drauf reinfallen, muss ich gestehen.
Und? Wir haben es zwar heute schon mal gesagt, aber auch das kann man zweimal sagen, bei den Kontonummern immer drauf achten, wenn man weiß, wo es hingeht, dass halt das DE davor steht, bei der IBAN-Nummer. Eigentlich eine ganz einfache Hilfe, die man halt immer nur wieder abrufen muss. Herr Preuß, sind Sie schon mal reingelegt worden bei der Polizei? Also nicht bei der Polizei, sondern Sie.
Nee, habe ich schon richtig verstanden. Nein, alles gut, falscher Zugeschlag.
Ja.
Nein, nicht reingefallen, aber mir begegnen Betrugsmaschen tatsächlich täglich. Ob das jetzt auf irgendwelchen Internetseiten ist, Fake-Shops, wo man trotzdem mal reinklickt. Oder wenn man dann hier von PayPal die nächste hier Sprachnachricht bekommt. Solche Dinge kommen natürlich tagtäglich auch mal bei mir an. Und tatsächlich überlegt man dann erstmal, könnte das sein? Oft ist es allerdings so, weil ich lese es natürlich jetzt tagtäglich, was es so für Betrugsmaschen gibt, dass man doch schnell sagt, nee, das ist ja eine Anbahnung oder ein Versuch eines Betrugs und dann fällt man nicht drauf ein. Aber um nochmal drauf einzugehen, tatsächlich mit den Rechnungen, auch große Firmen teilweise, denn die mal einen Datenlake hatten, dass dann irgendwelche Rechnungen gestellt werden an andere Unternehmen und dass das dann überwiesen wird, das passiert tatsächlich und dass auch die Unternehmen dann zahlen. Und dann reden wir auch mal ganz schnell bei größeren Unternehmen mal über auch 5- oder 6-stellige Summen, die dann wirklich auch überwiesen werden. Mhm. Und teilweise zwar auch an deutsche Konten, aber dann auch sehr schnell aufgrund auch der Echtzeitüberweisung dann auch wieder weiter, auch dann ins nahe oder ferne Ausland.
Mhm. Ja. Fragen Sie mich doch mal, ob ich schon mal reingefahren bin.
Frau Peschke.
Ja, genau. Ne?
Ich jetzt in meiner Tätigkeit als Polizeibeamter, wurden Sie schon mal in irgendeiner Art und Weise betrogen?
Also ja, genau. Im Sinne kann ich Ihnen sagen, das ist vielleicht 2 Monate her. Ist mir gerade erst eingefallen, davor kann ich auch alle warnen. Und das hat natürlich auch was ich mache gerne Schnäppchen zu tun. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen Gier, was dabei ist. Alles, was so ein Mensch liefern kann. Und zwar bin ich auf Instagram aufmerksam geworden auf einen Shop. Da wurde Schmuck verkauft wegen Geschäftsauflösung. Ganz toll emotional inszeniert. Alleinstehende Frau mit einem... Danach habe ich auch gedacht, wie konntest du? Ja? Ich habe das bestellt. Das bewegte sich zum Glück alles so in dem, ich sag mal... Ich glaube, am Ende habe ich 48 Euro gelassen bei der ganzen Geschichte, weil ich eine Kette bestellt habe. Ja. Und die wurde auch, das war super und es wird jetzt abgepackt und es wird jetzt geschickt, so wie man das von guten Shops kennt. Die haben alles richtig gemacht und in dem Moment, wo ich es bekomme, schön eingepackt, packe ich aus und denke, Mist, das ist jetzt aber kein Silber, das ist jetzt einfach nur so ein bisschen Stahl und das ist chinesischer Fake. Und dann erst habe ich mir die Mühe gemacht zu gucken, was ich da eigentlich bestellt habe und wo dieser Shop herkommt. Das hätte ich alles vorher machen müssen. Und diese Einsicht hat mich, ich sag mal, nur 48 Euro gekostet und das ist vielleicht 2 Monate her. Jetzt fällt Ihnen auch was ein, Frau Schmidt.
Nee, aber da möchte ich jetzt tatsächlich einhaken, weil, wie gesagt, wenn so eine Werbung auf Instagram oder irgendwo mit Emotionen ist, also wie gesagt, wir müssen unser Geschäft auflösen und die Geschäftsinhaberin mit ihrem beeinträchtigten Kind und das ist ja alles ganz schlimm, Obacht. Und was diese Fake-Shops angeht, das ist ja eine Flut, die wir nicht beherrschen. Tatsächlich diese Fake-Shops, die da... mit deutsch anmutenden Namen werben, also aber alle in China sitzen. Das ist ganz, ganz groß und dem werden wir tatsächlich nicht Herr. Aber da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, den Fake-Shop hinter der Verbraucherzentralen. Dort kann man diese URL eingeben, den Namen dieser Firma.
Also die Internetadresse sozusagen.
Genau, oder auch nur den Namen der Firma. Ja. Und dann läuft das durch, das ist über so ein Ampelsystem und dann sieht man schon als Hinweis, okay, das ist unbedenklich, das ist bedenklich. Also das ist eine ganz gute Möglichkeit und dieser Fake-Shop-Hinder wird tatsächlich immer aktualisiert durch Kollegen in dieser Gemeinschaftsredaktion und das ist eine gute Sache.
Genau, also wie das heißt nochmal, Fake-Shop-Finder
auf der Seite der Verbraucherzentralen. Wenn man eingibt Fake-Shop-Finder, Verbraucherzentralen, kommt man über die großen Suchmaschinen sofort an.
Okay, ich mach das mal.
Ja.
Die 48 Euro, die hätte ich mir sparen können. Stefan ist da. Stefan Wiegand aus der Dienstags-Direkt-Redaktion saß gerade noch am Telefon. Was ist reingekommen, Stefan?
Wir haben in ein Wespennest gestochen.
Oh.
Die Erzähle. Leute rufen ganz viele an, schildern ihre Fälle, die sie erlebt haben. Zum Beispiel die Familie Schaffer aus Dresden, der hat eine Zahlungsaufforderung bekommen, dass das Notfallset am Auto abgelaufen ist, obwohl ihn niemand kontrolliert hat. Eine Handlungsfrist von 24 Stunden wird angedroht und diese Zahlungsaufforderung soll bis zum 1.7.26 nachgekommen werden. Und es handelt sich dabei um eine Summe von 188,50, 12 Euro noch Bearbeitungsgebühren. Und er soll sich online verifizieren auch noch dafür. Ist das sowas, was jemandem schon mal unter die Augen gekommen ist?
Da höre ich jetzt das Erste, aber das ist vieles ist da ganz gefährlich. Also wie gesagt, unser Verbraucher hat es ja gemerkt, er ist nicht kontrolliert worden. Wie soll es zustande gekommen sein? Was ich aber ganz, ganz gefährlich finde, sich zu verifizieren. Weil das heißt Datenpreisgabe und man weiß nicht, wohin man seine Daten gibt. Also Obacht und damit vielleicht tatsächlich mal zur Polizei gehen oder gern auch bei der Verbraucherzentrale übers Postfach eine E-Mail hinschicken, das als Anlage hochladen, dann können wir gucken, dann können wir sehen und dann können wir vielleicht mit einer Warnung rausgehen.
Das ist tatsächlich auch meine Empfehlung, die ich noch geben will. An die Familie, gehen Sie bitte zur Polizei, wenn Sie es nicht eh schon gemacht haben und zeigen Sie es an, das hört sich sehr stark nach einem Betrug an.
Dann die Frau Buck hat angerufen und sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Eine Mitbewohnerin hat ein Päckchen angenommen, da waren ein Haufen Brillen drin. Als sie das aufmachen, haben sie festgestellt, wir haben aber gar keine Brillen bestellt. Wir haben ja jeder schon eine auf der Nase und wussten mit dem Teil nichts anzukommen. Jedenfalls ging es dann noch weiter, dass Zahlungsaufforderungen, Mahnungen angekommen sind und diese Firma konnte nie irgendwie richtig ausfindig gemacht werden. Kam dann auch noch zu einem Inkassoverfahren, damit sind sie bei einem Anwalt gelandet. Ist das eine Masche, dass man Dinge zugeschickt bekommt und dann am Ende feststellt, hu, damit habe ich nichts, also das ist schwierig, dass man damit umgehen muss?
Also das passiert tatsächlich häufig, aber der Grundsatz ist, unbestellte Ware muss ich nicht bezahlen. Und da brauchen die Verbraucher unter Umständen einen sehr, sehr langen Atem, um das auszusitzen, wenn dann eben als nächstes kommt dann meistens Post vom Inkasso oder von einem Anwalt und da rate ich dazu, zur Verbraucherzentrale zu gehen, weil dort kann man überhaupt prüfen und checken, gibt es den Anwalt, gibt es das Inkassobüro, haben die eine Zulassung, weil wie gesagt, wenn kein Rechtsgrund für eine Forderung besteht, also wenn ich nichts bestellt habe, dann muss ich auch nichts bezahlen. Mhm. Aber das passiert häufig, dass eben unbestellt Ware zugeht, weil vielleicht irgendwo Daten gekauft wurden oder weil früher schon meine Geschäftsbeziehung bestand. Obacht, ja.
Also ich möchte auch das nochmal wiederholen, dass man auch bei einem Inkassobüro und bei einem Anwalt immer gucken muss, gibt's das überhaupt? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Einmal durchatmen und an den Computer gehen und gucken, gibt's denn diese Adresse überhaupt auf dieser Welt? Und dann ist man, glaube ich, schon um einiges schlauer.
Okay. Ja? Na, da hat auch ein Hörer gesagt, also wenn sie also auch angerufen wurden und so und hat gemeint, sein Trick ist dann immer, geben Sie mir einfach mal eine Nummer zum Zurückrufen. Und ja, in aller Regel, sagt er, hat er die Leute dann von der Hacke.
Ja.
Also, und wer es ernst meint, der gibt tatsächlich eine Nummer zum Zurückrufen.
Das meinte ich ja vorhin, was man vielleicht rhetorisch auch noch sagen kann. Das wäre eine Variante.
Ja, man kann beispielsweise auch sagen, das klingt alles wunderbar, schreiben Sie es mir doch nochmal, ich will mir das in Ruhe durchlesen. Mhm. Da kommt nichts, aber wie gesagt, man ist hier erstmal los.
Ja, okay.
Dann ist ein Hörer, hat eine Mitgliedschaft, Frau Nadler hat eine Mitgliedschaft bei der EG-Lotterie, die sie auch nicht abgeschlossen hat, hat aber eine Pfändungsandrohung schon bekommen und ein Inkassoschreiben. Ist das was, was nicht nur Frau Nadler so geht, sondern vielleicht auch vielen anderen?
Tatsächlich ja, das ist sozusagen im Phänomenbereich der Abo-Falle zu verorten. Und da ist dann auch meistens Daten, die abgeflossen sind. Und dann gibt es Aufforderungen, auch typische Beträge, 99 Euro, die monatlich zu bezahlen sind. Das ist so meistens dann der Klassiker. Deswegen aus meiner Sicht Vorsicht, nicht bezahlen, nochmal gegenprüfen, gegebenenfalls zur Polizei gehen oder zur Verbraucherzentrale nachchecken und dann wird sich das meistens in Wohlgefallen auflösen.
Das ist vielleicht ganz interessant, weil das immer wieder jetzt am Telefon so zur Sprache kam. Man kann tatsächlich auch mit solchen, ich sage jetzt mal Bagatellen, so einen Brief und so, kann man zur Polizei gehen und kann sagen, ich bin mir unsicher.
Ja, und das ist uns tatsächlich sogar sehr lieb, weil lieber nachgefragt einmal mehr und dann nicht auf den Betrug reingefallen, kein Vermögensschaden entstanden, in dem Falle im Versuch oder in der Anbahnung stecken geblieben, als dass es dann passiert, weil wenn der Vermögensschaden einmal da ist, wird es natürlich auch nicht so einfach, dann den wieder zurückzuholen.
Erstens das, aber ich kann diese Hürde schon verstehen, mit so einem banalen Schreiben dann am Ende zur Polizei zu gehen und die rollen mit den Augen, sagen, sehen Sie nicht, dass es Betrug ist. Ja? Also das, da hat man auch eine gewisse Scheu davor, so vielleicht behandelt zu werden. Das schließen Sie aus.
Wir sind Freund und Helfer.
Ja.
Wir sind Polizeibeamte. Ja. Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da. Und deswegen ist das unsere Aufgabe. Und da werden wir keinen wegschicken.
Schön. Ja.
Dann war noch ein Fall Schmuck an die Tür gebracht. Kripo Live.
Ja, kommt vor. Ja, hatten wir mehrfach.
Was hat es damit auf sich, bitte?
Erst waren das nur die Keywords, dass die Unterhaltung anlaufen kann. Es gab einen Bericht bei Kripo Live, dass eine ältere Dame aufgefordert wurde von einem Fake-Polizisten, dass sie ihren Schmuck nach unten zur Tür bringen sollte, weil es droht durchaus, dass Spitzbuben im Viertel unterwegs sind und dass die einbrechen könnten und die Polizei in Anführungsstrichen nimmt den Schmuck in Gewahrsam, da ist er doch am sichersten.
Gängige Masche, ja.
So, das war so eine Masche, die...
Unglaublich, dass sowas funktioniert, oder? Das ist also...
Ja, ja. Und auch in den Ausprägungen stellen sie ihren Schmuck in einen Topf und vor die Tür holt gleich jemand ab. Solche Sachen passieren, leider.
Und wir sind aufgefordert worden, das ganz laut und deutlich zu sagen, damit jeder, der das auch nur flüchtig hört, aufgeklärt ist und weiß, dass man so einen Unfug nicht mitmachen sollte.
Sehr gut.
Hat einen Hörer uns eine Mail geschickt und meinte, er ist im Internet echt viel unterwegs und weiß genau, was er dort tut. Hat dann plötzlich einen Videoclip gesehen, wo jemand Prominentes auftrat und da wurde für ein Date-Rating geworben und eine Moderatorin sagte 250 Euro Einsatz und bis zu 7.500 Euro Gewinn. Und naja, der Hörer hat mitgemacht, hat 3.000 Euro in den Sand gesetzt, hat aber dann mitbekommen, dass die Leute bis zu 75.000 Euro dort in den Sand gesetzt haben, weil sie gedacht haben, das Geld wäre jetzt gut angelegt. Also das ist tatsächlich das so ein Daytrading. Damit kriegt man Leute wirklich zu einer Finanztransaktion bewogen.
Ja
das nicht ist machen. Ist keine Geldgeschäfte am Telefon.
Das ist tatsächlich so. Und diese Beträge, diese kleinen, vermeintlichen dreistelligen Beträge, mit denen geht's los. Und dann kriegt man gegebenenfalls auch noch einen Gewinn ausgeschüttet am Anfang und dann geht's ganz schnell in die vier-, fünfstelligen Beträge. Mhm. Teilweise leider sogar auch sechsstellige Beträge, die dann tatsächlich als Vermögensschaden entstehen.
Dann hat uns noch eine Hörerin, vielleicht das als letzten Fall noch kurz, angerufen, ADAC-Mitglied, hatte eine ADAC-Visa-Karte und plötzlich wurde dort ein Betrag, 3.000 Euro circa, abgebucht und sie ist nie wieder an dieses Geld rangekommen, obwohl sie sofort Widerspruch und sofort Sperre eingelegt hat. Ist das auch eine Masche, die nicht nur unserer einen Hörerin so ging, sondern mehreren?
Das ging jetzt ziemlich schnell. Vielleicht können wir es mal wiederholen.
Also wir haben tatsächlich häufig Verbraucherinnen und Verbraucher, die bei uns auftreten und sagen, okay, meine Kreditkarte, es sind hier Zahlungsvorgänge, die ich nicht autorisiert habe, die ich nicht durchgeführt habe.
Ja. Mhm.
Da ist es ganz wichtig, sich beraten zu lassen, sich schnell beraten zu lassen. Die Banken mauern ganz, ganz häufig und sagen, okay, wenn es bei uns technisch möglich war, dann haben sie das irgendwie autorisiert oder sie waren grob fahrlässig und haben da irgendwelche Daten jemandem preisgegeben, rumliegen lassen oder... Da ist es ganz, ganz wichtig, die Banken müssen vom Gesetzgeber im BGB verankert nachweisen, dass eine Transaktion genehmigt, authentifiziert war. Da muss man dranbleiben, einen langen Atem haben, heißt also Rechtsberatung bei der Verbraucherzentrale oder bei der niedergelassenen Anwaltschaft. Man braucht einen langen Atem, aber man sollte dranbleiben, weil häufig ist es tatsächlich so, dass die Banken durch irgendwelche Lecks, was dann auch technisch bedingt ist, selber dafür haften müssen. Also ganz, ganz wichtig, da sich nicht abwimmeln lassen, sondern sich beraten lassen.
Aber ich muss jetzt auch mal was Positives loswerden. Manchmal ist es auch der umgekehrte Fall, dass Banken irgendetwas nicht genehmigen, um erstmal sicher zu gehen, sind sie gerade in China oder so.
Das freut uns immer sehr, wenn Banken hellhörig oder eben... sehr, sehr sorgsam sind, wenn eben Leute kommen und sagen, okay, ich will jetzt eine Überweisung tätigen und ein Bankmitarbeiter sagt, ach, was haben Sie denn da abgeschlossen? Mhm. Oder mir ist es persönlich schon passiert, ich war in den Niederlanden im Urlaub und habe eben auch einen Anruf gekriegt und eine E-Mail von der Bank, dass irgendwie auf mein Konto zugegriffen werden sollte. Man hat aber gesehen, ich war in Niederlanden und ich war nicht in Trinidad Tobago. Das konnte ich zeitlich leider nicht schaffen. Ja,
das gibt's auch.
Das ist sehr, sehr schön. Also ich will jetzt hier nicht die Banken verdammen. Mhm. Ich möchte bloß in solchen Fällen den Leuten raten, Polizei zu informieren, ihre Sicherheitslücken zu schließen beziehungsweise wirklich zu checken, ist da Schadsoftware oder irgendwas und der Sache nachzugehen und das nicht auf sich beruhen zu lassen.
Richtig.
Laufen da irgendwelche Fristen? Das haben auch viele Leute gefragt, also die jetzt mit ihren ganzen Problemen jetzt am Telefon gelandet sind. Laufen da Fristen? Muss man da irgendwas beachten?
Also es ist immer zu empfehlen, relativ schnell zu sein. Wie gesagt, bei den Banken, was Rückbuchungen und so angeht, hat jede Bank ihre eigenen Fristen. Und sobald man was feststellt, sollte man sich in die Gänge begeben und da vor allem nicht mit dem Anbieter oder mit dem, der da vermeintlich als Begünstigter steht, in die Korrespondenz gehen, sondern sich da wirklich offiziell Rat holen.
Okay. Danke für den Moment,
ich gehe
Stefan.
Wieder raus
ans Telefon. QR-Code-Betrug, man nennt es auch, wie nennt man das eigentlich? Kishing oder wie sagt man dazu?
Ja, es ist schon der QR-Code-Betrug am Ende des Tages. Es gibt verschiedene Beispiele dafür. Jetzt relativ aktuelles war der klassische Parkverstoßzettel, den man am Auto dran kleben hat. dass da einfach ein QR-Code generiert wurde. Es sah täuschend echt aus, wie als wäre es von gegebenenfalls der Stadt oder der Gemeinde gewesen. Und dann überweisen die Bürgerinnen und Bürger dann den Betrag, der teilweise auch ein geringer, zweistelliger Betrag ist. Und im Nachhinein stellt sich heraus, das war eine Betrügermasche und das gab nie eine Forderung der Gemeinde oder der Stadt dazu.
Ja. Aha, okay.
Das ist ein Beispiel dafür.
Was haben wir noch? Also Ladesäulen, Strafzettel, die dafür in Frage kommen? Mit gefälschten QR-Codes?
Ja, auch das gibt's tatsächlich. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten überall, wo man beispielsweise einen QR-Code zur Bezahlvariante in Frage käme, kann man durchaus den fälschen und dann auch einfach eine Überweisung an das Konto der jeweiligen Betrüger dadurch ermöglichen.
Okay, pardon. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar zum Haustürbetrug und den Handwerkertricks. Sie nicken alle. Wer möchte anfangen?
Herr Wolf, Sie vielleicht. Ist ein Kripo-Live-Klassiker. Ja. Der schon in den, gab es schon in den 90er Jahren. Das war damals die Teerbrigaden. Das waren immer Leute, die herumzogen und gesagt haben, wir machen Ihre Einfahrt neu. Die sieht so aus, als würde die neu gemacht werden müssen. Wir kommen gerade von einer Baustelle, haben noch Teer übrig. Und dann haben die diese Einfahrt dann mit Teer zugekleckert. Aber so ganz, ganz dünn, dass das auch alles wieder zerbrach nach wenigen Tagen. Und dafür haben die dann eine Riesensumme jeweils dann in Rechnung gestellt. Dann gab es die falschen Dachdecker, die also mit ganz billigem Blech, ehe die Leute sich's versahen, die wurden einfach an der Haustür überrumpelt oder am Gartentor vielmehr. Und dann sind die schon aufs Grundstück. Ach, wir fangen schon mal an und decken ihr Dach neu. Das sah so aus, als müsste das gemacht werden. Unsere Rechnung machen wir hinterher. Und dann haben die da ganz billiges Blech einfach so aufs Dach gehauen. Und nach einer Stunde waren die fertig und haben gesagt, so, wir hätten jetzt gerne 8.000 Euro. Da haben die gesagt, im Moment, so viel habe ich gar nicht zu Hause. Das macht nichts, wir fahren mit Ihnen zur Bank. Und dann waren irgendwie Rentnerinnen und Rentner plötzlich mit drei 1,90 großen und breiten Handwerkern am Geldautomaten und holten dann eben das Geld ab und übergaben das und so. Das ist, wie gesagt, ein Kripo-Live-Klassiker, ist jetzt... Also ich habe es jetzt längere Zeit nicht gehört. Ich könnte mir vorstellen, weil die anderen Betrugsmaschen, die sind so viel lukrativer. Und es ist ja schwer, die zu verfolgen im Ausland. Also da ist das Entdeckungsrisiko, das Verfolgungsrisiko gering. Hier, wenn man hier als falscher Handwerker unterwegs ist, es dämmert einem ja kurze Zeit später, dass das jetzt nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und man ruft die Polizei und... Also ein Handwerkerfahrzeug, was ich einigermaßen gut beschreiben kann. Vielleicht waren noch Überwachungskameras in der Einfahrt und so. Also die kriegt man ja auch. Das ist jedenfalls wahrscheinlicher. Vielleicht ist es darum ein bisschen zurückgegangen.
Das geht auch schon bei Gartenarbeiten los. Ne? Also
kenne ich keinen Fall, aber gibt es möglicherweise.
Also ich muss ja leider einhaken. Das Thema beschäftigt uns nach wie vor. Also es wird jetzt im Frühjahr wieder losgehen. Es geht im Herbst dann weiter. Das ist die Wellenbewegung. Momentan ist es Abkärchern von Terrassen, von Wänden, Neuaufbau von Terrassen. Also wie gesagt, da kommen Flyer, die Leute dann mit der Tagespresse irgendwie haben. Oder es kommt eben der Handwerker zufällig vorbei, weil er in der Nachbarschaft zu tun hat und sieht, dass hier unbedingt was gemacht werden muss. Und es ist genauso, wie Sie sagen, die fangen an mit den Arbeiten. Die machen die meistens auch noch sehr, sehr schlecht und dann bauen die Druck auf. Das ist dann häufig diese Situation. Ich beschreibe jetzt mal einen Fall, den ich hatte. Ein 95-jähriger, sehr rüstiger, älterer Herr im ostsächsischen Bereich, alleinstehendes Eigenheim, der wurde da halt angequatscht und da haben die gesagt, okay, die Terrasse, da müssen wir aber was machen, sonst fällt das dem Holzwurm komplett so zum Opfer. Und der hat dann gesagt, okay, machen wir jetzt und gebe das und im Zuge dessen haben die das mehr schlecht als recht gemacht und dann haben die sich noch Zugang zum Haus verschafft und haben den älteren Herrn dazu gebracht, dass er denen doch mal zeigt, ob er Kunstgegenstände hat oder mal einen Schmuck zeigt von seiner verstorbenen Frau. Und er ist tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen, aber der hatte da noch Angst und er hatte niemanden, klar, den er dazu rufen konnte. Ja. Der ist dann relativ glimpflich davongekommen.
Was heißt das
glimpflich? Naja, also er hat für diese mehr oder weniger schlechte Handwerkerleistung zwar einen viel zu hohen Betrag gezahlt, aber mit dem Schmuck, da ist er dann hellhörig geworden und hat die dann unter einem Vorwand rausgelockt und ist sie dann so losgeworden. Aber es ist aber ganz, ganz schwierig und das rollt weiter, diese Welle.
Und da fragt man sich doch, wie kann so ein alleinstehender Mann mit 95 das verhindern?
Der hätte die Tür nicht aufmachen dürfen. Also wirklich diese Tatsache, dass der überhaupt denen die Möglichkeit gegeben hat, ja, gucken Sie sich die Terrasse an oder so, so hat er diese Basis geschaffen, dass die den weiter bequatschen, ich sag's mal ganz so deutsch, und dem das da eben irgendwie verkauft haben. Das ist das Schwierige. Und hätte er wirklich gesagt, nee, ich spreche nicht mit Ihnen oder so, dann wäre das nicht passiert. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie weit die gegangen werden. Ne? Das müssen das wir ganz klar sagen.
Frage. Ja, man weiß nicht, wo dieses Haus ist. Und wenn dann drei Leute und ein älterer Herr, dann...
Ich nehme das dankbar auf. Ich würde dann, wenn wir unterhalten uns mal noch im Nachgang, vielleicht kann man da eben mal wieder einen Fall für Kripo draus machen und dann eben nochmals warnen. Und muss man machen.
Ergänzend bloß von mir, es sind natürlich auch die Sachen konkret, wenn direkt die vermeintlichen Handwerker vor der Tür stehen, aber die anderen Sachen sind auch Websites, die einfach nur gefälscht oder fehlerhaft dargestellt werden, auf die man dann vielleicht übers Internet kommt und dann den Handwerker tatsächlich vorlädt bei sich, weil man wirklich eine Reparatur bei sich machen lassen möchte. Hinweise dafür, um das vielleicht zu verhindern, dass man auf so eine Betrügermasche aufsitzt. Also meistens sind die Angebote am Anfang viel zu gering als das, was eigentlich die Dienstleistung kosten würde. Und meistens machen die Betrüger dann Geld über Zusatzkosten, indem sie sagen, ja, jetzt muss aber noch das und das gemacht werden. Wenn wir einmal hier sind, ich sehe gerade, nicht nur der Flur muss gemacht werden, sondern das Treppenhaus, da müsste man auch mal noch die Bodenbeläge machen. Dann ist es so, dass dann irgendwelche Sonderleistungen, die noch in der Zukunft liegen, schon mal angezahlt werden sollen. Ja, dass man sagt, wir kommen nochmal vorbei, das schaffen wir heute nicht, aber ja, Sie wissen ja auch, wir müssen ja auch von was leben und deswegen überweisen oder bezahlen Sie uns doch direkt am besten gleich noch schon das Geld für den Folgetag. Und die fehlerhafte Rechnungsstellung ist auch so ein typisches Merkmal, dass da beispielsweise nicht konkret draufsteht, was überhaupt die Dienstleistung war. Dann sind keine Steuernummern da, keine, Umsatzsteuer-ID ist mit drauf, solche Dinge, die man dann normalerweise auf der Rechnung findet. Und das Wichtige noch, und das ist leider bei sehr vielen Betrugsmaschen allgemein so, wenn Sie merken, es wird Druck aufgebaut auf Sie, dass Sie am besten jetzt sofort bezahlen sollen, werden Sie hellhörig, da sollen bitte die Alarmsignale kommen, Sie sollen jetzt nicht meine Stimme im Kopf hören, aber merken Sie sich, wenn Druck aufgebaut wird, es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Betrug sein kann. Und dann lieber sagen, das machen wir im Nachgang, stellen Sie mir eine Rechnung und dann schaue ich mir das nochmal in Ruhe an. Nicht sofort bezahlen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kriege trotzdem in schöner Regelmäßigkeit, meistens per Mail oder halt auch mal im Briefkasten einen schönen Gutschein oder was auch immer, dass ich halt jetzt 1 Million gewonnen habe. Das hört nicht auf. Ist es immer noch erfolgreich?
Naja, es ist dahingehend zumindest erfolgreich, wenn man irgendwas in Aussicht stellt, in eine Gewinnsumme. Also das ist ja Gewinnversprechen in dem Falle, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, ich habe ein Glück. Ich bin genau der, der jetzt das Glück hat, den Gewinn zu bekommen. Und nicht, dass das alle 100 Leute in der Straße auch bekommen haben in ihrem Briefkasten. Mhm. Und dann gegebenenfalls doch diese Verwaltungsgebühr, diese Zwangsleistung, die dann noch zu vollbringen ist, damit das Geld überwiesen werden kann, dann bezahlen an die Betrüger.
Das Verrückte ist ja auch, dass man scheinbar gewonnen hat, obwohl man an gar keiner Lotterie teilgenommen hat. Und teilweise finden die im Ausland statt und man hat selber hier in Deutschland gewonnen. Also, wie kann das gehen?
Das ist so die klassische Masche dann, ne? Wo dann die Leute leider nicht hinterfragen oder mal einfach nur googeln und sehen, Mensch, das ist doch hier wieder ein typisches Gewinnversprechen. Das reicht sogar manchmal, wenn man tatsächlich das, was auf dem Flyer oder dem Brief steht, einfach mal eingibt im Internet. Hier ist das Betrug und dann mal so die ersten Zeilen und dann kommt man meistens schon drauf. Mhm. Weil natürlich viele, und das ist das Schöne trotzdem, viele in unserer Gesellschaft dann darauf einen Hinweis geben im Internet und dann es genug Foren gibt, neben natürlich der Polizei und der Verbraucherzentrale, wo dann auch auf sowas hingewiesen wird und dann mal gegebenenfalls damit dann noch umgehen kann.
Mhm. Falschgeld? Gibt es das noch?
Ja, leider.
Von der Polizei.
Leider gibt es Falschgeld noch. Ich habe als kurze Schilderung 10 Euro, 20 Euro, aber auch 200 Euro Scheine.
Ja.
Durch unsere europäischen Nachbarn, beispielsweise Polen oder die Tschechische Republik, wenn unsere Bürger dort einkaufen gehen oder tanken, eine Dienstleistung verrichten oder ähnliches, dass es dann auch zum Teil dazu kommt, dass dort Scheine ausgetauscht werden, die leider nicht echt sind und die dann weiter hier in Deutschland in Umlauf gehen. Kann aber auch hier in Deutschland passieren. Das soll jetzt kein Voting in Richtung Polen oder Tschechien sein, sondern es ist so, dass tatsächlich Falschgeld weiterhin natürlich im Umlauf ist.
Zahlen Sie noch bar?
Ja, tatsächlich. Ich bin da noch von der alten Schule natürlich zahle ich zum Teil auch noch bar, aber dadurch, dass vieles elektronisch geworden ist, ist es natürlich weniger geworden. Mhm. Und das andere Thema ist, es wird auch oft erkannt, weil natürlich die Supermärkte oder ich sag
diese Geräte
mal,
haben, ne?
Ja, die haben die Geräte beziehungsweise haben dann auch die Möglichkeit über verschiedenste, ich sag mal, Merkmale des Scheins dann festzustellen, ob es sich um einen Falschgeldschein handelt oder nicht.
So, kommen wir jetzt zu einem Thema, was ganz wichtig ist, was immer häufiger vorkommt und was auch im Vergleich zu allen anderen Sachen relativ neu ist, nämlich das sogenannte Love Scamming.
Ja, hatten wir oft in Kripo.
Herr Wolf, erklären Sie es uns.
Also in Kripo Live hatten wir viele Fälle dieser Art. Und was die alle vor allen Dingen verbindet, ist, dass die Opfer mit einem unglaublichen Schamgefühl natürlich dann behaftet sind und dass es schwer ist, die dazu zu interviewen. Darum sind die meisten Fälle dann so, dass wir die anonymisieren und dann sieht man sie nicht, man hat was Scharfes im Vordergrund und die sind dann im Hintergrund unscharf, sodass man sie nach Möglichkeit nicht erkennen kann. Manchmal ist auch die Stimme verstellt, weil natürlich die Geschichten, auf die diese Menschen reinfallen, so muss man es ja sagen, die sind so hanebüchen, so verrückt. Und ich hatte mal einen Fall, da ging es um den amerikanischen Schauspieler Vin Diesel. Das ist so ein Actionheld, Vin Diesel, der hat eine Glatze, der spielt in vielen Actionfilmen. Also ein Hollywood-Star mit viel, viel Geld. Und dieser Hollywood-Star schrieb an eine Frau hier in Mitteldeutschland und schickte Videos. Und das waren eben so Fake-Videos, Deepfake-Videos, mit der Stimme von Vin Diesel und er bewegte seine Lippen. Nur was der sagte, war natürlich nicht Vin Diesel, sondern von irgendeinem Betrüger, der irgendwo auf der Welt saß. Aber sie ging davon aus, dass das Vin Diesel ist und dass dieser Vin Diesel sich an sie gewandt hat. Ich glaube, es war ein Foto von ihr irgendwo zu sehen. Und sie hat ihm so gefallen und da fühlte sie sich geschmeichelt, hat vielleicht zum Anfang auch gedacht, das kann ja nicht mich meinen und so ist wahrscheinlich. Aber dann immer wieder und kam dann nach einer gewissen Zeit, kam der wieder, ich kann dich nicht vergessen und so. Und da entspann sich eben so eine Beziehung, so eine Scheinbeziehung. Das geht ja auch über Monate. So. Und dann ging es irgendwann darum, dass dieser Hollywood-Superstar Geld brauchte. Für irgendwas, was hier in Europa, weil er gerade kein Bargeld hatte, weil er nicht an sein Geld, seine Frau und es ging eine Scheidung und so. Die Geschichten sind ja immer dann angepasst auf die jeweilige Situation. Und dann hat sie eben tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch Geld überwiesen. Ja. Und
wissen Sie noch, wie viel?
Ach, nicht, das waren auch in 10.000er Bereich so. Das ist dann immer gleich ein bisschen mehr, weil so ein Hollywood-Schauspieler, da kann man ja nicht 20 Euro überweisen. Da kommt ja nicht weit.
Das klingt so lustig, ist es aber nicht. Ne? Also nee, es ist unglaublich.
Es ist unglaublich.
Ja.
Und es ist natürlich für die Betroffene ganz, ganz schrecklich gewesen. Ja. Und aber wenn man es erzählt, kommt es einem komisch vor. Ja, natürlich.
Wir müssen unsere Sendung mal ganz kurz unterbrechen mit einer wichtigen Meldung vom MDR Sachsen Verkehrsservice. Vorsicht bitte, auf der A4 Frankfurt Richtung Dresden zwischen Hainichen und Berbersdorf liegen mehrere Plastikteile auf allen Fahrspuren. Fahren Sie hier bitte extrem vorsichtig. A4 Frankfurt Richtung Dresden, da liegen zwischen Hainichen und Berbersdorf Plastikteile auf allen Fahrspuren. So, zurück zu unserem Thema. Täuschend echt die Tricks der Abzocker. Wir waren stehen geblieben bei Love Scamming und der Geschichte von Ihnen, Herr Wolf, bei Kripo Live. Kennen Sie sowas auch, Herr Preuß?
Ja, ich kenne natürlich auch solche Fälle, aber das geht ja in ganz verschiedene Richtungen. Das kann teilweise aufgrund der neuen Dating-Plattform, nenne ich es jetzt mal, auch passieren, dass man dann da einer Betrügerin oder einem Betrüger aufsitzt, in dem da auch gegebenenfalls eine Verliebtheit vorgespielt wird, man sich dann auch intime Fotos zum Teil austauscht und dann in der Folge es sogar zu deiner Erpressung kommt, in der gesagt wird, wenn du mir nicht den Betrag X bezahlst, teilweise auch in Gutscheinkarten oder ähnlichen, dann veröffentliche ich deine Fotos, die du mir ja geschickt hast, in deinem kompletten Freundeskreis, bei Instagram, bei Facebook oder sonst wo. Und dadurch fühlen sich dann manche so, ich sag mal, unter Druck gesetzt, dass sie dann wirklich tatsächlich am Ende sagen, nee, ich zahle das, weil die Scham, mich dem auszusetzen, dass meine Bilder gegebenenfalls im Freundeskreis dann veröffentlicht werden, die ist so hoch, dass ich lieber sage, ich zahle das. Und teilweise, wenn es dann beim Betrüger klappt oder der Betrügerin, dass die dann nochmal nachsetzt und sagen, naja, jetzt hast du mir 300 Euro bezahlt, aber jetzt, damit ich es auch dort und dort nicht weiter verbreite, möchte ich gerne noch weitere 300, 800, 1000 Euro haben. Mhm. Und irgendwann, Gott sei Dank, kommt dann die Geschädigten dazu zu sagen, nee, also das ist hier eine Masche, da lasse ich mich nicht drauf ein, ich gehe jetzt zur Polizei. Leider ist es dann oft schon zu spät und zumindest wurde ein kleinerer Betrag bezahlt.
Mhm. Ja. Also das sagt uns eigentlich keine intimen Fotos verschicken.
Schon gar nicht an Unbekannte.
Naja,
und dann sofort zur
Unbekannt
Polizei.
Unbekannt ist es ja dann nicht mehr, sondern man glaubt, richtig, man hat ein Verhältnis aufgebaut und man könnte das tun, aber grundsätzlich nicht. Also da ist eine Grenze erreicht, das muss ja auch nicht sein. Also klingt jetzt spießig, aber...
Vielleicht klingt es ein bisschen altmodisch, aber man sollte sich dann halt treffen.
Ja.
Tatsächlich. Ich meine, das geht vielleicht nicht immer, wenn dann hier derjenige, der das vermeintliche neue Schatz im Ausland sich befindet, aber dann sollte man zumindest dann irgendwie darauf drängen, dass man sich irgendwo trifft und wirklich face-to-face sich begegnet und nicht das übers Internet macht, weil man kann nicht ausschließen.
Weil mit jedem Foto ist man eigentlich erpressbar, mit jedem einzelnen Foto. Okay, jetzt haben wir nur noch ein paar Minuten. Ich wollte jetzt trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen. Wir haben viel gewarnt heute. Vielleicht die Sendung zu beenden mit dem unglaublichsten Fall, den Sie in Ihrer Karriere, in Ihrem Job... Ach, Stefan, nee, ist wichtig? Stefan kommt doch.
Ja.
Er saß gerade noch am Telefon.
Mal schnell die
Wir
hätten noch zwei Sachen, die jetzt am Telefon doch häufiger genannt wurden. Und das eine sind so Fake-Arbeitsangebote. Also, dass man aufgefordert wird, also seine ganzen Unterlagen schon mal mit einzureichen. Das geht um einen lukrativen Nebenjob und kann Produkte bewerten oder Pakete weiterleiten oder nur Tabellen ausfüllen und so. Und dann soll man aber, um diesen Job zu bekommen, sich fortbilden und Schulungen beziehungsweise Material oder Registrierungen und so. Und dann hört man von den Leuten nichts mehr. Ist das jetzt nur am Telefon 2-3 Fälle, die ich da hatte, oder ist das tatsächlich etwas, wo es sich drüber lohnt zu reden?
Also wir gehen davon aus, dass das ein ganz, ganz großes Feld ist. Also bei uns kommen solche Sachen an, also wo Jobangebote diese Aufhänger sind, eben über soziale Medien, über Messenger-Dienste, wo dann eben die Kontakte alles schriftlich stattfindet, wo dann aber die verschiedensten Dinge angeboten werden oder man soll dann eben irgendwie testen, Immobilienvermittler und braucht dafür Geld und da wird einem ein Konto eingerichtet und da muss man aber erstmal, um dieses Konto einzurichten, eine Gebühr selber zu entrichten und dann werden Kontostände da gefaked. Da gibt es ganz, ganz schlimme Dinge und wir haben da tatsächlich eine Verbraucherin gehabt, die hatte dann 40.000 Euro da ins Sand gesetzt.
Okay. Und ein zweites großes Feld, was da vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinpasst, das sind so Fake-Gewinnspiele, um an den Gewinn ranzukommen. Haben recht viele Leute jetzt so angerufen, um an den Gewinn ranzukommen, ist eine kleine Gebühr erforderlich und kurz die Bankverbindung eingeben. Und dann ist es halt schon so, dass quasi das Traumschiff kurz vorm Ablegen steht und die Kapitänskajüte ist auch schon gebucht.
Naja, das ist das klassische Gewinnversprechen am Ende schon, aber geht dann weiter, weil man seine Kontodaten angibt und gegebenenfalls auch, ich sag mal, Freischaltungscodes in der weiteren Folge, die dann dazu führen, dass es zu zusätzlichen Abbuchungen kommt, neben dem, ich sag mal, vermeintlich geringen Betrag, der zunächst zu verrichten ist. Und das ist schon, und deswegen, wie schon gesagt, nochmal die Bitte, am Telefon keine Zugangsdaten, keine Ausweisdokumente abfotografieren und irgendwo hinschicken oder ähnliche, ich sag mal, persönliche Daten am Telefon nicht einfach weitergeben. Tun Sie es bitte nicht.
Oder keine Links anklicken, die per WhatsApp kommen, die per E-Mail kommen oder so, ja, wo jetzt irgendjemand sagt, okay, hier ist irgendwie, ab morgen ist Ihr Online-Banking nicht mehr benutzbar, wenn Sie sich nicht neu authentifizieren. Obacht, niemals so vorgehen.
Oder Paketdienste, die es nicht gibt oder solche Sachen. Da muss man aber dazu sagen, wenn man sich die Zeit nimmt und sich das mal ein bisschen genauer anschaut, die sind schon mitunter täuschend echt gemacht, auch was Bahnen zum Beispiel anbelangt. Ja. Habe ich auch schon mal bei so einem Pseudo-Gewinnspiel mitgemacht, weil da stand, da können Sie kostenlos Tickets gewinnen. Ich dachte, ja super. Und dann merkte ich mittendrin, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Also keiner von uns ist davor gefeit, wollte ich sagen. Zum Glück hat mich das nichts gekostet, aber da sind wirklich Leute unterwegs, die das sehr gut beherrschen. Ich verzichte jetzt nochmal eine Runde rumzufragen, weil das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das müssen wir auf die nächste. Oder schaffen wir es noch ganz kurz, die unglaublichsten Fälle zum Schluss? Jeder hat eine Minute.
Kleiner ungewöhnlicher Fall aus Leipzig war ein typischer falscher Polizistenfall, ist gar nicht so lange her. Und die falschen Polizisten kamen zu einem 86-Jährigen und die zeigten ihren Ausweis. Wir hatten natürlich keinen richtigen Ausweis, sondern die zeigten zwei DDR-Ausweise. Und der 86er erkannte das wohl, dass DDR-Ausweise und keine Polizistenausweise waren. Und da fiel der Schwindel auf.
Sehr gut, sehr gut, ja. Frau Schwanberg, bei Ihnen?
Ich kann mich da nicht festlegen. Mich ärgern diese Fälle, die so mit vermeintlichen Alltagssituationen einhergehen. Also wie beispielsweise Handwerkerabzocke, wo es um Jobangebote geht, wo eben die Schicksale der Menschen direkt betroffen sind. Das ärgert mich maßlos und da versuchen wir alles, da so gut es geht, zu informieren, aufzuklären und dass da solchen Menschen keine Möglichkeit mehr geboten wird.
Und wir haben auch viele Präventionsseiten, die es gibt seitens der Polizei von Ihrer Seite und so. Ganz verlinkte genau. Auf mdrsachsen.de können Sie sich in Ruhe nochmal informieren. Das war nämlich jetzt ganz schön viel Information auf einmal. Das muss man erstmal sacken lassen und kann dann nochmal nachhaken. Herr Preuß, das Unglaublichste, was Sie in Ihrer Position bei der Polizei erlebt haben.
Ja, das war tatsächlich ein recht trauriger Fall betrachtet. Ein anderer Phänomenbereich, Faksimile, das sind so klassische historische, wertvolle Bücher, die zum Teil angeboten werden, beziehungsweise diejenigen schon besitzen, also richtige Sammlungen, Lexikas. Und da gab es dann Betrüger, die haben gesagt, also wir bieten zum einen noch das und das Buch an mit, damit es vervollständigt wird, ihre Sammlung und noch wertvoller ist und zum anderen dann Dienstleistungen in der Folge. Ob das jetzt nun, ich sag mal, das Werben auf einer Webseite ist oder ein richtiger Showroom, der dann vorgegaukelt wurde, der dann bestellt werden sollte. Und da ging es dann um sechsstellige Beträge, die dort verrichtet wurden am Ende und die Familie hat dann ihr Haus in Zahlung gegeben und hat dann dort Schulden aufgenommen und das war schon, und weil das sind halt Schicksale, die da dran hängen. Und das war eine Betrügermasche am Ende. Wir haben natürlich versucht, dort noch das aufzuhalten und natürlich die Täter zu stellen, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, weil das sind auch, ich sag mal, Sachen, die laufen über mehrere Monate an. Mhm. Das ist nichts, was ist heute passiert und dann ist es morgen geschehen und wir können sofort ermitteln, sondern das sind Sachen, die teilweise Monate her waren und dann da die Täter tatsächlich noch zu stellen, stellt uns vor Herausforderungen, aber natürlich, das ist unser Job, dafür sind wir da.
Wir wollen aber unsere Hörerinnen und Hörer nicht so pessimistisch in den Abend schicken, sondern vielleicht ein bisschen Optimismus verbreiten. Wir haben heute viele Tipps gegeben, wie man sich zumindest versuchen kann, davor zu schützen, indem man erstmal die Ruhe bewahrt, im wahrsten Sinne des Wortes cool bleibt und guckt, ob es die Adresse, von dem dieser Brief oder Mail oder Firma ausging, überhaupt gibt. Das ist, glaube ich, ein guter Rat. Und dann mit Leuten, mit Menschen reden. Also Sie sind nicht alleine, wenn Ihnen sowas passiert. Wir haben heute versucht zu erklären, mir ist es passiert, sogar Herrn Wolf ist es passiert, dass man mal auf jemanden reinfällt mit mehr oder weniger großen Auswirkungen. Es ist menschlich und indem wir miteinander reden und uns informieren auf diesen Seiten, die ich gerade genannt habe, kann man das Risiko zumindest minimieren. Und das ist dann schon mal ein Anfang, oder?
Auf jeden
Fall. Kann man so formulieren.
Und ich will noch ein großes Lob rausgeben, weil gerade im Thema Schockanruf, was die letzten Monate gebracht hat, unsere Bürgerinnen und Bürger in Dresden und Umgebung sind sehr gut aufgeklärt, legen teilweise sofort auf oder fallen nicht drauf rein. Deswegen, also wir sind da auf einem guten Weg, deswegen sind wir heute hier für Prävention. Und wie gesagt, die Bürgerinnen und Bürger sind aufmerksam.
Wunderbar. Danke, dass Sie hier waren. Und zwar danke ich nochmal Michaela Schwanberg. Sie ist Referentin Recht bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Danke an Rico Wolf. Er ist Kripo-Live-Autor. Und David Preuß vom Dezernat Vermögensdelikte in Dresden. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Und ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen. Genau. Diese Sendung gibt es natürlich auch als Podcast. Spätestens morgen früh auf mdrsachsenradio.de zum nochmal hören und auch zum Weitersagen. Und zusätzlich noch in der App ARD Sounds. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Bei uns gibt's einen fliegenden Besen.
Steht hier in der Ecke.
Ein Zauberbuch.
Pass ich immer gut drauf.
Hey, Pfoten weg, das ist meins.
Und verrückte Erfindungen.
Vom Hopsestuhl über die Nebelabsaugmaschine.
Bis hin zum springenden Ranzen.
Es gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Krümel, der Podcast.
Für alle kleinen Großen.
Und alle großen kleinen.
Wo Zauberbücher und fliegende Besen ganz normal sind. Von MDR Sachsen für alle Krümel.
Krümelgeschichten in der ARD Sounds App.
ARD Sounds.